Wenn man in die Bibel nach Konflikte schaut zwischen... Oh, sollen wir warten? Okay. Wenn man in die Bibel nach... No, okay. Where was I? Let's do it again. Wenn man in die Bibel... Are we ready? So, now in English, when you look in the Bible, no, sorry, this is nach dem Essen, weißt du, Mahlzeit, so, genau, wo waren wir?
In der Bibel.
Ja, also wenn man in die Bibel schaut, und nach Konflikte, Beispiele, man findet eigentlich wenige, zwischen einem Mann und Frau. Das ist eigentlich auch interessant, wenn du überlegst und denkst, hey, es gibt nicht so viele Beispiele. Es klappt einfach. Aber es gibt schon ein paar Beispiele. Ja, wir werden gleich dazu kommen. Aber ihr habt Fragen von uns? Mal gucken. So, Nadia, you can... Let's see which we want to do now. Ready? Aha. Do you have? Yeah, this is good. Mm-hmm. Yeah. So this is a question about der Rolle. Ich muss gleich mal vor. Hier ist die Frage. Kannst du die Rollen von Mann und Frau noch etwas konkreter beschreiben? Ich glaube, das bezieht sich auch so etwas Praktisches. Sag mal was. So, ne? Nicht nur dieses Identität und Zwecke, das kommt auch noch, besonders in dem Neuen Testament. Und wir werden auch gleich dazu kommen. Von daher, anything? If there's another one? Yes. I'm going to tell my kids that. Yeah. Natürlich. Man beschreibt immer das Ideale. So, ne? Vielleicht habt ihr auch so eine Vorstellung. Ja, ein Plan. Na, ich will mein Studium abschließen. Vielleicht hier ein Praktikum machen. Vielleicht ein Jahr reisen. Dann werde ich meinen Partner kennenlernen. Dann werden wir noch zusammenreisen. Ne? Man hat so seine ideale Vorstellung. Und idealerweise, natürlich, würde ich ganz schnell beantworten und sagen, ja, also man möchte schon vorbereitet sein. So wie jetzt, ihr sitzt hier, ihr seid bei so einem Seminar, und das ist nicht umsonst. Ihr kann nur, how do you say, ihr wird nur klüger, smarter. You only get wiser. Ne? Man lernt. Und so ist es nicht umsonst. Und ich denke auch, Nad und ich, wir haben unsere Erfahrung jetzt und unsere Geschichte. Und wir würden schon, wir denken für unsere Kinder und würden schon als Vater, als Mutter sie von manchen Dingen beschützen wollen, bewahren wollen, so ein bisschen, dass sie in manche Schwierigkeiten, die wir hatten, so gut wie möglich beschützen. Und how do you say, to prevent is vorbeugen. Yeah? So, ja, yeah, ich denke schon. Aber die Frage ist dann, denke ich, zunächst, was ist denn genauer? Wie sieht genau die Reife aus? Wann weißt du, dass du bereit bist oder dass sie bereit sind, ne? Oder dass der bereit? That's kind of the next Schritt.
Ich glaube auch, dass man gerade als Christ nochmal unterscheiden muss zwischen einer Art der geistlichen Reife und also der Reife vielleicht so oder Ziele, die man sich vielleicht im Leben gesetzt hat. So, ich heirate mich oder lasse mich nicht auf eine Beziehung ein, bevor ich mein Studium wenn ich jetzt unser Beispiel nehme, also obwohl wir beide, wir hatten keinen, der uns gut anleiten würde, so und so ist eine gute Frau oder so und so ist ein toller Ehemann oder ein Vater oder ich persönlich wusste auch gar nicht eigentlich, was ich in einem Ehemann suchen sollte, weil ich kein Beispiel dafür hatte. Und wo ich aber jetzt, wenn ich jetzt nach 11 Jahren zurückblicke, weiß ich, dass eigentlich das, was mich zu ihm gezogen hat, war der Geist Gottes in mir zu seinem Geist. Also so diese geistliche Reife einfach. Und wo wir beide wussten, was wir irgendwo ineinander auch suchten für dieses Ziel, was wir beide hatten, Gott unserem Leben zu dienen. Und und ich glaube, so gewisse Punkte, die standen schon fest, also wo wir uns sicher waren eigentlich auch, dass das unsere Vorstellungen gerade auch so geistlich gesehen entsprechen.
Yeah, and maybe help me with this one. It's really important to not try to make like a cookie cutter, you know, like it's always going to be the same kind of model.
Right.
Yeah, of course we could say, these things, you know, having accomplished these things before, and will have made it easier for you, or better, or more beneficial. A lot of times we think like black and white. You know, it's like what you have to do. You got to do this first, and then you're ready. You know.
Yeah.
You be honest. I know a lot of stories where you looked at people and their life and you thought, that's never going to work. And they have wonderful relationships and marriages.
Aber ich kenne so viele Menschen, ich gucke deren Beziehungen an und das trifft absolut nicht zu, aber die haben richtig gute Beziehungen und Ehen.
Damals, like Zukunft, like Rückblicken. When I saw them then, ne? Verstehst du, der Kontakt, like, and then years later, you're like, wow, they're doing fine.
Also wenn man ihre Vergangenheit betrachtet das war nicht vorhanden, aber jetzt guckt man ihre Beziehung an und das ist gut.
And then you saw other couples where you're like, oh, they're everything's set, you know, they're perfect. And then down the road, you realize they start falling apart.
Und dann gibt es andere Paare, da ist das alles vorhanden und denkst, oh ja, denen geht's gut, da wird das laufen. Und Jahre später fällt alles auseinander.
So my point is that don't think of it like black or white. You know. You know, for example, here's a good story from Chuck Smith. That he was the founder of the very first Calvary Chapel in California.
Okay?
So Chuck Smith met his wife and they got married, I think it was 8 weeks later. 3 weeks later. 3 weeks later.
Okay.
Everybody in their life were going, stop, you guys are too young, don't do this, it's going to be miserable, right? They were both Christian, okay, and met, I think it was, in kind of like a Bible, kind of a school, and back then it was very short, you know, like a 3 month one or something, I think.
Yeah.
And he used to say, and he would laugh, you know, he would say, all of my friends who were telling us don't do it, he said, they're all dead now.
Und er hat gelacht, so meinte, all meine Freunde, die uns damals gesagt haben, tut das nicht, sind tot.
In other words, he was saying, look, we got married and we're still married and they're all dead.
Mit anderen Worten, er hat gesagt,
he was an old man.
Wir haben geheiratet, wir sind immer noch verheiratet und die anderen sind alle schon tot.
You know, they were married some 60 something years. I can't remember.
Die waren so gute 60 Jahre verheiratet.
You know, and they had a great marriage. So you see, there's no, you never say it can never work or it's a, you know, it's an automatic failure. You just really never know. But Nara and I would stand up here and say, you want to be as prepared as you can, as parents.
Aber Nara und ich, weil wir Eltern sind, würden sagen, sollte schon vorbereitet sein.
And you want that the one that you're marrying is also as prepared as possible, right? Makes sense. I know, even though it's hard for me to say this, and I look at my kids, I would never want to say to my kids, just because they're 18 and want to get married, that they can't or they shouldn't because they're 18. Because I know it's not about that. Certainly I know with 18, you're still a kid. One day I woke up when I was 30 and I realized how long I was actually a kid. You know?
Right.
And then you finally get to the point where you go, now I think I'm an adult, you know? So, you know, as much as I would still encourage them, you know, to have, get things in order, things that it would make it easier, like your career, your studies, you know, or maybe you have done some Bible college. You know, Nada and I have witnessed time and time again, when people kind of, they plan out 10 years and God has no room in there. They have their fixed, that God has tried to interject things in those years, but they were not willing to hear. And I think a lot of times missed out on opportunities, things God was doing earlier on in their life. And the last thing, you know, as a great example, we have a lot of students, a lot of young people in our church. For most people in this culture, our culture here, they would say, you don't want to get married till you're finished with your studies, no? Then after you're done, then you get married, okay? But again, coming back to the spiritual maturity, we've seen very mature young Christians get married shortly before or währenddessen, right in the middle of the stream, and just keep moving on in life together. So my point is just that you really just pray about it, and you know, it's taking that step is a step of faith, and it's a long term commitment.
Und was ich damit sagen will, ist, nimm dir Zeit und bete auch darüber. Und das ist ein Schritt im Glauben. Und es ist auch ein langwieriger.
Yeah, it's ewig. I'm just kidding. It is. It's a long-term decision of faith. And that's why, as a parent, you usually say, just wait till you're a little older.
Es ist wirklich.
And then I think one of the things is flexibility. You know, you have that flexibility. You can go and do, and you know, there's that freedom. Once you're married, that all changes. You have different type of flexibility. You know.
Oder Flexibilität Und wenn man heiratet, dann verändert sich das.
Remember what we are learning. You no longer live for yourself. Now you're living, you're becoming one with someone else, and you're both now pursuing a new identity and a, you know, and a purpose in life. It's Nada, do you want to against him? Okay. You want to
do? Also ich glaube darauf, da ist es wichtig zu, ja, zu analysieren, ob das jetzt eine Beziehung ist, bevor man geheiratet hat oder nachdem man geheiratet hat. Natürlich glaube ich, gibt es Menschen, die nicht so gut zusammenpassen und wo man deswegen sollte man sich den Partner auch wirklich gut aussuchen und auch diese Entscheidung wirklich im Gebet tragen und vorsichtig. Vorsichtig sein, bevor man sich endgültig entscheidet und dann wirklich auch Gottes Zuspruch zu haben. Und natürlich sollte man sich vielleicht nicht unbedingt an die Person orientieren, wo man weiß, okay, das wird vielleicht eh nicht so gut oder eigentlich passen wir nicht so gut zusammen oder wir haben vielleicht auch nicht die gleichen Ziele oder Vision. Aber deswegen sollte man sich das, glaube ich, gut vorher überlegen. Und weil wenn man dann nämlich verheiratet ist, dann spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Es ist egal, ob ihr total unterschiedlich seid, ob ihr einen anderen Musikgeschmack habt oder das Essen einfach.
Was sich auch ändern kann in der Ehe. It's like, what? Ja,
wir entwickeln uns alle weiter und verändern uns. Und man wächst auch so ein bisschen zusammen und wird auch irgendwie gleich. Auch so, was so Mimik und Gestik und sowas alles angeht. Aber,
was manchmal nervt.
Wenn man sich über diese Frage Gedanken macht, wenn man verheiratet ist, dann muss man, glaube ich, diese Frage ablegen, weil dann darf man sich nicht mehr stellen. Also dann sollte eher die Frage sein, okay, wie werden wir wieder eins? Oder wie können wir eins werden oder diese Einheit dann auch wirklich erleben und in unserer Ehe Gott verherrlichen. Ich glaube, jede Ehe ist zu retten. Also jede Ehe, da gibt es immer eine Lösung.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Frage, sind die verheiratet oder nicht? Wenn die nicht verheiratet sind, dann würde ich sagen, es klingt danach, als ob man keinen Frieden mehr hat. Das ist sehr wichtig. Du sollst nicht gezwungen fühlen, weiter in dieser Beziehung zu sein. Du bist nicht verheiratet. Ne? Das ist vielleicht auch schon eine Warnung oder eine, Intervention, from the Holy Spirit. So eine, wo Gott dann schon says, Und das ist sehr wichtig, das seine Stimme zu hören. Ne? Es ist nicht so, jetzt bist du nicht verpflichtet, in dem Sinne, ne? Eine Lösung zu finden. Geht in den Frieden Gottes. Nehmt die Zeit, betet drüber. Natürlich, meistens in so einer Situation ist nicht gleichzeitig, sondern eine fühlt sich so ein bisschen unwohl mehr oder so. Ne? Es gibt auch Fälle, wo beide gleichzeitig einander angucken und denken, ich glaube, das wird nichts. Ne? Das ist, wo man wieder im Glauben gehen muss. In Frieden. Und hier sind ein paar Tipps. Ich würde erstmal Frieden haben möchten. In Glauben möchte ich weiter leben können. Ne? Die jetzt, heute, auch wenn ich die Schwierigkeiten sehe oder was weiß ich, diese komische Gestik oder Lachen, was vielleicht mal stört, du denkst, nee, das kann ich mir nicht aushalten, leben mal. Aber, oder wie auch immer. Okay, aber was sagt denn dein Geistlicher in deinem Leben? Vielleicht ist das ein Vater oder eine Mutter oder beide. Was sagt dein Pastor? Was sagen anderen dazu? Holt euch Rat. Warum nicht? Habt Zeit. Na? Ich finde es immer schlecht, wenn man so eilig ist und fühlt sich nicht gepusht oder gedrängt von den anderen. Manche, die wollen das schnell machen und du fühlst dich unwohl. Ja. Und, suche die Freiheit. Habt Zeit. Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, wenn man das tut und nach Rat schlägt, sucht, Gott wird schon zeigen. Ne?
Letzte Frage. Wie lebt man praktisch eine Christ-Centered
Beziehung? Hm. Gut. Das ist auch starten. Well, es ist interessant, aber you know, man will irgendwie das mal vorstellen, dass beide auf dem gleichen Glaubensstand sind. Aber es ist oft nicht der Fall. Es kann sein, dass die Mädchen etwas weiter ist als der Junge oder, you know, oder andersrum. Der Mann vielleicht lange Jahre im Glauben steht und jetzt die Frau neu bekehrt. Okay? So, wenn du jetzt diese geistliche Reife hast und du siehst, dass ihr nicht auf dem gleichen Level sind, wenn du der Geistliche bist, denn du hast eine Aufgabe, eine Verantwortung vielleicht, die Glaubensschritte vorzugehen. Das heißt, mal was zu planen, Bibel lesen, mal Predigt anhören, so neue Anbetungs-CDs mal anzuschaffen, was weiß ich, vielleicht Devotional Books. Und wenn du der Frau bist, dann fühlt sich das vielleicht auch ein bisschen unangenehm, weil du weißt irgendwie und du wünschst dir, dass der Mann der geistliche Leiter wird oder ist. Ne? Und so, es kann unterschiedliche Situationen geben. Aber nichtsdestotrotz, also das Gleiche ist, you know, in einer Beziehung, gleiche Geschlecht oder in einer Ehe oder vielleicht ihr seid unter, you know, auf dem Weg zu heiraten. You know, wir gehen im Glauben und was wir lernen über die Einheit und das, die Hingabe und das Dienst. Auch als Frau habt ihr den Ruf, wirklich das mal darzustellen. Also auf, wie sagt man, to kind of be the one to make the first steps. Ne? Zu sagen, hey, ich habe mir hier diesen CD angeschafft. Wartet nicht, das ist der Punkt. Wartet nicht, dass da was passiert. Ihr könnt jetzt schon, wenn du, egal welches Geschlecht, wenn du der Geistliche bist, wenn du eine Vision dafür hast, dann machst das. Weil manchmal ist der eine, der andere vielleicht abgelehnt, vielleicht sind sie noch nicht so reif, man weiß es nicht. Manchmal gibt es auch Situationen, wo beide irgendwie so gleich unterwegs sind. You know? Und Nado und ich haben das immer wieder erlebt, was wir vielleicht versuchen zusammen zu tun. Es sei vielleicht früh aufstehen, eine Bibel lesen oder mal ein Buch zusammenlesen. Und das ist wo, das wäre mein Vorschlag in dem Sinne, nicht zu warten und die Schritte vorzugehen. Egal was es ist. You know, von Bibel lesen oder im Gottesdienst sein, neue Gemeinde suchen. Da bin ich sehr vorsichtig. Weil für mich, das ist das Wichtigste. Ich höre das immer wieder, dass Leute zum Beispiel mit einem Studium abgeschlossen sind und dann suchen nach Jobs. Aber bewerben sich in Städte und so, wo sie noch nicht eine Gemeinde gefunden haben. Vielleicht kriegst du einen Job dort. Gibt es überhaupt eine Gemeinde in der Nähe? Hast du eine Gemeinschaft? Das würde ich mir niemals antun. Oder wie sagt man? Weil für mich ist eine Gemeinde viel wichtiger als die Firma, wo ich arbeite. Es sei denn, dass du in diese Stadt gehen möchtest als Missionar. Sonst würde ich das nie tun. Weil das ist, you know, eine Gefahr. Du tust dir keine Gefahren. Und du denkst nur an deinen Job und Verdienen. Und das manchmal ist eine Ablenkung. Und dadurch kann man einen sehr unweisen Schritt machen. Und sich irgendwo in nichts finden. Und da hören wir immer wieder, stell mal vor, Jetzt bist du wirklich getrennt von Gemeinschaften, Gemeinden. Das ist nicht ein Ort, wo du weiter im Glauben wachsen kannst. Ne? Das ist so, ja. Yeah.
Wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, dass beide diese Geistlichkeit besitzen und beide Jesus Nachfolger sind, dass es auch vielleicht diese Christ-centered Beziehung daraus entsteht, dass wirklich beide zu Jesus nachahmen werden. Also gerade dieses einander sich hingeben und auch gegen den eigenen Willen zu gehen, sich den anderen höher zu trachten als sich selbst und auch so diese dienende Einstellung zu haben. Und wenn das beide wirklich machen, kann das wunderbar funktionieren. Und ich glaube, das ist auch so dieses, was der Christ gesagt hat, auch geistlich einander mitziehen, auch wenn jetzt beide wirklich fest im Glauben stehen, aber manchmal geht man ja so durch Täler und wenn der andere dann kommt und sagt, hey, weißt du was, mach die Lobpreismusik an oder liest ein Bild aus der Bibel vor oder man wird so diese Grundlagen auch für eine Familie, dann später, wenn die Kinder kommen, auch darin dann diese, man wird den Herrn einfach in den Mittelpunkt in allen Entscheidungen, auch so was er jetzt meint, ob das jetzt Jobsuche ist oder irgendwelche anderen Entscheidungen, dass man da immer den Herrn mit einbezieht und zuallererst ihn sucht, auch selbst diese Verantwortung selbst trägt, auch sich morgens sich dahin zu setzen und stille Zeit zu machen und diese selbst eine persönliche Beziehung zu führen, erstmal zu Jesus und dann zu dem Partner.
Yeah, this is a really good question. A really important one. Sometimes it's a wichtige Frage, ne? So, I'm trying to think, but in German sometimes I'm like, if you want Christ-centered relationship, this is a wonderful thing. And I can't emphasize this enough. That this will often happen, that in a relationship, it's one wants it more than the other one. I wouldn't say, I don't have a statistic that it's more women or more men. But let me just say it again. Don't wait for them to start wanting it.
Okay.
You want it, you bring it in. That does not give you the right to judge the other one. To make them feel like they're not wanting Christ as much as you do.
Okay.
Because you're going to produce the opposite. They're going to feel judged, not spiritual enough. You want to somehow bring Christ in more into your relationship, and you can be creative in a loving and a respectful way. That it may be even ways they don't even realize it. It can be ways that they don't even realize.
Right.
You know? Sometimes the communication, to sit down to talk about it and say, I'd like to make this change. I'd like for us not to watch movies like that anymore. You know? It can be that, and communication is important. We'll talk about it. But remember, if they're not where you are, it might lead to conflict. Because you're saying, I don't want to watch that TV series anymore. I'm convicted.
Weil wenn du sagst, hey, guck mal, ich will diese Serie nicht mehr gucken. Ich bin überführt.
And they're like, it's all right, I don't care. Then there's conflict, and then immediately you're going, I don't know if that's the person for me. They don't want Christ like I do.
Right?
And then, just like that, now you've got a conflict, you're not on the same level, and you know what I mean? So what you want to do, just like you do with non-Christian friends, you lovingly, patiently, you bring Christ in the center, you in a joyful and respectful way, you bring the holiness. So you see how important this question is. And like I said, 9 times out of 10, this happens a lot, that it's one that's really ready, wanting to go forward and change in Christ. The other ones are just and fixed, you know.
So.
And you got to pray. Pray. If they'll pray with you, you pray together.
No?
And that's, you know, you do these things. So. Was that the last question?
Mm-hmm.
Yeah. Those are good questions. Yeah. All right. So, we talked about the garden. Adam and Eve. Perfect environment. And then the curse after sinning. God drives him out of the garden. Now, don't you wonder what the conversation was like between Adam and Eve after God was done cursing them? You know? I can imagine that Adam was like, it's your fault. We're not in the garden. You know? And here he is like plowing the ground, you know?
You know?
It's all dry. Rain. You know, here comes the next baby. And here she is. She's like, come on, we need some food, you know? And Adam's like, man, it's your fault. We had the garden, and look at us now. Adam's like, you go get some medicine. I ain't going. There's a sword at the tree of life, you know. I just kind of. Yeah, Leslie, is it a Schwert? The angel is guarding the tree.
Yeah.
Yeah, go get us something to eat, honey. You know, go get some fruit for us, you know. I ain't going. Okay, now the Bible doesn't tell us, okay? That was me. Okay? It's, you know. But you know they talked about it. Oh, and those are some good topics for conflict. You know? Like, how many kids you want to have, you know? What? You see, Cain killed Abel? It's your fault. You know? I mean, when you look at that, you got to go, my goodness, it was messed up. Okay? Now, we were thinking about this because, you know, again, in the Bible, and you look at the marriage couples, and you think, there's not a whole lot of those kind of conflicts that we have today. What you have instead are solutions. So it's like assumed that you're going to have those problems.
Right.
So that you don't see the problem so much, you just have the solutions. You know? Okay? And essentially, it does cover everything. You know, you're like, wow, that's really practical for 2018.
Und letztendlich deckt das alles ab und das ist ziemlich praktisch für 2018.
There was a case between David and Michal.
Es gab da so eine Sache zwischen David und Michal.
And she was kind of like, she saw him from the window. She was looking at him. And she despised him in her heart, it says. Because he was out in the streets dancing in his linen, you know? You know? And she's like, "You're the king, what are you doing?" And so later on, they meet, and she's like, "What are you doing?" And David's like, "I was dancing before the Lord."
Okay.
And then she went like this. Boom! No, I'm just kidding. No, that didn't happen. They had this little bit of a strike. Okay? Verb. And you, so there's an issue there. And it had to do with him wanting to worship God. And she was more concerned about the way they looked to everybody else. You can go back and read it later, 2 Samuel 6. Okay. So, how did David deal with it? Well, he answered her. But we know the relationship wasn't all that good. You wonder, how did they work through their problems? And it says, she remained barren. God kind of dealt with her. It's not really the best example. You know, it's like, we need something, some solutions here, you know. I want to read to you one verse, and then I'm going to pass it to Nada. Or actually, it's a passage. It's in James chapter 4. And again, when we talk about solutions, this is going to kind of, again, paint the picture of why we have problems. He says in verse 1, "What is the source of quarrels and conflicts among you? Is it, go ahead. Is it not the source of your pleasures that wage war in your members?" He says, "You lust and you do not have, so you commit murder. You are envious and you cannot obtain, so you fight and you quarrel." And so he says, "You do not have because you do not ask. And you ask and do not receive because you ask with wrong motives so that you may spend it on your pleasures." "You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world or makes himself an enemy of God, or do you think that the Scripture speaks to no purpose? He jealously desires the Spirit which he has made to dwell in us. The source of our quarrels and our fights and our conflicts is sin. So we understand where sin entered in. People ask all the time, if God exists, what's wrong? Why is the world like this?
warum ist dann alles so, wie es ist? Warum ist die Welt so kaputt?
Sin.
Sünde.
Jesus came to save us from sin.
Jesus ist gekommen, um uns aus der Sünde zu retten.
So when we think about fights, conflicts, quarrels, these things, it's rooted in some form of sin.
Wenn wir also an Streitereien, Konflikte und so Reibereien denken, dann ist das auf die eine oder andere Art eine Folge von Sünde.
And he says at the same time that there is this conflict even inside us that wants to befriend the world.
Und hier steht ja, dass das sogar diesen Konflikt in uns gibt, dass wir die Freundschaft mit der Welt suchen.
To separate us from God.
Dass wir die Trennung von Gott suchen.
And so now we've got this other conflict. God wants us to want Him. He wants us to be in fellowship with Him, and we're so wrapped up in the things of this world.
Also haben wir hier noch eine Auseinandersetzung. Gott möchte, dass wir ihn wollen.
And he says he's jealous.
Und sagt, dass ein eifersüchtiges Verlangen nach uns hat.
Did you know God was jealous for you?
Weißt du, dass Gott eifersüchtig um dich ist?
There's a new song out. I think Jesus Culture wrote it.
No?
You know, it talks about God has a jealous love for you. Not everything they write is so biblical, but that is. That's because God is jealous for you. That means he wants you. He wants your attention.
No?
I don't know about you, that's too good. Man fühlt sich geliebt, gewollt. I'm sorry, that was in German. Right? You have, because remember, it stems from your identity. It comes from.
Also, it's rooted in.
So, okay. So this is where conflict begins, separating you from God, and then the sin creates problems with those around us. You know, and then Nada and I shared about our story, you know, our life, our upbringing. And once I realized that they were just victims of sin, made it easier for me to deal with, you know, to forgive. To love on them, to pray for them. You see? Because you see, don't take it personal. Right? That's our problem. We take everything personal. You know? Remember, sin is your enemy and the devil. You see? And when you choose the world over God, he gets jealous. And then you make yourself an enemy of God. It's interesting. It's krass, no? Because God loves the world more than you or me. He loves those who are in bondage to sin, who are lost, who are in darkness, who commit, you know, just bad things, you know. He loves them. He doesn't love the sin. Oh, he paid for it. It has to be dealt with. So, okay, so, sorry, that was a little bit of rabbit trail, but I want to pass this over to Nada. Because we'd like to be transparent with you guys today, if it's okay. You know, we have looked back in our past, in our life, and we can see what things created conflict in our marriage.
Wir haben nämlich auf unser Leben geschaut und wir haben uns auch gefragt, was Konflikte geworden in unserer Ehe.
Right. And the first one is language.
Also,
right, cultural differences.
Kulturelle Unterschiede.
When we first met. Yeah, that's right. Yeah. Go ahead. What? Was it your dad?
Yeah.
I knew it. Siehste, das kommt noch.
Familie, ne, ganz viele, aber das ist schon richtig. Also die Quelle davon ist immer irgendwo eine Sünde. Und kann es ja viele Arten und Weisen sein. Aber ich wollte einmal kurz fragen vorher, wer ist denn von euch verheiratet hier oder miteinander verheiratet?
Und hier.
Und dein Mann ist nicht da? Okay. Cool. Ist hier jemand, wer ist denn noch ein Pärchen, also noch nicht verheiratet, aber zusammen?
Cool. Perfekt. Now you know if you're ready or not. Vielleicht auch nicht. Darf ich kurz auch ergänzen? You know, when we first met, Nada spoke English. It wasn't all that good, and I didn't speak any German.
Als wir uns kennengelernt haben, da hat Nada ganz okay Englisch gesprochen und yeah, ich konnte gar kein Deutsch.
And we shared our testimonies with each other.
Und wir haben unsere Zeugnisse miteinander geteilt.
We talked about our interests with each other. And Nada said, we should pray.
Und Nada hat gesagt, wir sollten beten.
I said, yeah, that's good, let's pray.
Und ich habe gesagt, ja, ja, das ist gut, das
so I prayed first in English, of
also
course.
Ich zuerst gebetet auf Englisch.
And then she prayed in German.
Und sie hat auf Deutsch gebetet.
And I was thinking, what is she saying right now?
Und ich dachte, ja, nur,
this is not going to work.
I'm
even serious. You're thinking you want to start a relationship? And I'm thinking, how are we going to do this? How is Christ going to be the center? I have no idea what she's talking to God about. And you know, when you think of the idea of sin, selfishness, you could say, well, you learn my language. I don't want to speak German. Or we're going to learn this language. Or we'll, you know, you could really get into problems. Who's going to learn whose language?
Und wenn du da dieses Konzept von Sünde im Hinterkopf hast und dann steht man vor dieser Überlegung, okay, wer lernt jetzt welche Sprache und das kann einfach schon richtig zu
You know, Paul said, I became all things to all men, so I could win some, you know.
Und Paulus hat gesagt, ich möchte allen Menschen alles werden, sodass ich einige gewinnen kann.
So you see faith, you see selflessness.
Also sehen wir Glauben und Selbstlosigkeit.
In the cultural change, you know, where you're becoming something for someone else. It's easy in a relationship like that to be selfish, not be like that missionary mind and be like, you need to learn my language, you know. It's easy to become like that. And then with the family, you know, that was also interesting, right? Both of our parents split up.
Okay.
Both are, you know, families kind of have their needs and wants, you know,
and habits. Yeah.
And now you're like interacting, you know, and here you are, and you're going like, you're trying to figure out how to operate now as an in-laws, a son-in-law or a daughter-in-law.
Und dann stehst du da inmitten von dieser Verwandtschaft und Familie und versuchst irgendwie herauszufinden, wie du dich jetzt verhalten sollst.
Und manchmal ist man total verloren. Also man weiß gar nicht, okay. Man merkt, man passt noch nicht so ganz in die Familie rein und besonders wenn man sich jetzt nicht so oft sieht, so seine Familie, die haben wir dann immer nur alle paar Jahre gesehen und manchmal habe ich auch gar nicht verstanden, welche Insider, die sich jetzt so zusammen irgendwie erzählt haben oder man merkte auch so, okay, die Mutter, die hat jetzt, ich weiß nicht, manchmal auch so diese, manchmal ja, mit der Schwiegermutter halt, mit Rasse als Frau, dann man denkt, man kennt seinen Mann und die Schwiegermutter, die denkt genau das Gleiche, das kennt ihn so besser und man hat halt so kleine Momente.
Ganz witzig.
Ein perfektes Beispiel. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Mit der Bäcker? Ja, yeah, machen wir.
Naja, Chris' Mutter, die hat uns noch besucht und war für ein paar Wochen da, ich glaube, einen ganzen Monat. Und zum Ende hin, so dann, man merkte so, okay, langsam wünscht man sich auch wieder alleine zu sein. Ein ganzer Monat ist dann doch schon lange mit der Schwiegermutter. Aber, also ich will dazu sagen, meine Schwiegermutter ist ganz toll. Sie ist eine ganz gottgefällige Frau und ich könnte mir keine bessere wünschen. Aber trotzdem, ist halt so, wenn man dann die Kinder hat,
und die
Kinder das ein bisschen anders erzieht, als so die Großeltern es gemacht haben oder hätten. Wir waren auf jeden Fall, wollten wir eine Schlossbesichtigung machen irgendwo in Münster und dann haben wir nicht gefrühstückt, wollten wir uns beim Bäcker abholen. Und der Chris sagte, ja, hol mir mal so ein Teilchen. Ich weiß, dass das eine mit den Streuseln. Also dann Streuselkuchen gedacht. Und bin dann reingegangen, okay, und sagte sie war nämlich mit mir drin und sagte, ah, guck mal, ja, das nehme ich. Und meinst du, der Chris würde das nicht nehmen? Ich dachte, der würde das nehmen. Ich dachte, nee, der weiß, was er will. Er hat gesagt, er will Streuselkuchen. Und dann habe ich halt für ihn Streuselkuchen gesagt, und hat sich schon gesagt, bist du das nicht? Ja, ja, hat er mir gesagt. Ja, okay, und dann saßen wir, und ich bin dann zurück zum Auto gegangen und sie hat sich halt so ein Blätterteig, und diese Obstschale, die sind jetzt Obst und Gelatine oben drauf und Sahne. Und Und dann saß sie hinten und setzte mich wieder neben Chris und gab ihm so sein Teilchen und sagte, was? Das hast du mir mitgebracht? Und hast du doch gesagt, du wolltest einen Streuselkuchen. Nee, ich wollte das eine, weißt du noch, von dem guten Mensch, machst du von hinten und hier im Glückstaler machst du nach vorne und sagt, meintest du das? Und er so, oh ja, thank you. Und ich habe nur gedacht, das Glück soll jetzt nicht wieder zusammenhalten.
Ja, ich hab das falsche Wort verwendet. Ich glaube, ich meinte mit Zucker irgendwie oder drauf.
Nee,
Streusel habe ich gesagt.
Ja. Aber
it's German. What did you say? Du hast was gesagt, ne? Versteht seinen Eltern besser. Ne?
Genau, wenn es so Sachen sind wie im Alltag, besonders wenn man Kinder hat, trifft man auch sowas ganz oft, wo die Eltern dann irgendwie eine Portion Süßigkeiten und noch alles und das, wenn man das eigentlich gar nicht will und dann die Großeltern korrigieren muss oder sind halt so Lappalien, aber wo man so sagt, kann man sie von den Feinden werden lassen. Oder, ja.
But you see, also man sieht, dass diese ganz einfachen Dinge, also mit der Familie hast du auf einmal, ich habe keinen Streit gehabt, jetzt habt ihr Besuch und auf einmal seid ihr so heiß aufeinander. Ne? Und du denkst, hä? Es kann ein Bäckereifall sein, es kann eine Süßigkeit sein und in der Familie ist es nicht so gemeint. Ne? Aber das ist solche Beispiele, ne? Wo du durch musst, du musst irgendwie lernen. Und wir kommen jetzt zu Lösungen, zu praktisch, wie kommt man da durch? Aber alles, was wir erzählen, ne, das sind Dinge, die passieren. Und dann auf einmal bist du so emotional irgendwie, du musst dich damit klarkommen. Ne? So.
Ja, und unter vielen steckt auch Stolz. Also.
Stolz, ne? Das habe ich nicht viel zu sagen. Ja. Also was wir natürlich oft erlebt haben, ist halt, wo man geprüft wird und in einer Situation sich findet, wo man sich demütigen muss. Ja. Und vielleicht mit einem Geschwister in der Gemeinde wäre das kein Problem. Aber mit deinem Partner, du hast andere Erwartungen. Ne? Und das ist, wo man sich so anders verhält. So wie das heißt, you know, like in der Familie, it says a brother is born for adversity. Die sind für Streitigkeiten irgendwie so geboren. Brüder, es gibt immer. Aber a friend, so ein Freund, der liebt immer. Und ihr kennt, wie das ist. Manche Freunde haben nie einen Streit gehabt. Aber ihr, vielleicht seht ihr euch nicht so oft. Und mit denen ihr oft seht und oft unterwegs seid, dann gibt es irgendwann was. Und wenn ihr wirklich einen Partner habt, dann, und wir werden ein bisschen vernachlässigt in die Beziehung und unserer Christsein. Wir haben andere Erwartungen. Keiner weiß, worüber wir uns streiten. Und dann, wir sind überzeugt, dass wir so ein Fleisch werden können, aber das ist zwischen uns. Und das klären wir. Aber, und genau da, wo du merkst, wie hältst du dich mit, you know, die Frau in der Gemeinde dieses geklärt? Wahrscheinlich etwas demütiger oder mal langsamer und geduldiger. Warum jetzt so mit deinem Mann? Oder andersrum, ne? Und das ist, wo du, man merkt in der Beziehung, man wird in all diese Dingen konfrontiert, aber man vernachlässigt. Man denkt, komm, wir kämpfen. Stattdessen zu sagen, auch als Christ, guter Christ, ich möchte demütig sein. Und dazu kommen wir. So diese Verhaltens, so Reactions, ne? Aber vielleicht machen wir ein bisschen schneller durch. Die Liste, you know, so ein paar wichtigen waren Erwartungen, die manchmal nicht angesprochen waren. Man hatte Erwartungen, man wüsste es nicht, aber die waren da. Und dann später, sie wurden nicht erfüllt, diese Erwartungen. Und dann kam es zu Streit. Und so, es ist sehr wichtig, wenn es Erwartungen gibt, also einfach dieses offenen Dialog zu haben, die Kommunikation. So Nada meinte, Fehlkommunikation ist keine Kommunikation. Also, das ist irgendwie, it's like they say, if you don't plan, you plan to fail, you know? It's like failing to plan, planning to fail. So ist das auch in der Communication. Keine Kommunikation ist eigentlich vorgegeben, dass es irgendwas nicht funktionieren wird. So, Erwartungen sollen auch angesprochen werden und kommuniziert. Und manchmal weiß man nicht, dass man so eine Erwartung hat. Und wenn du das merkst, dass da was ist, schreib es auf. Wartet für den richtigen Moment. Und sucht den richtigen Worte, das zu kommunizieren. So. Weil der andere weiß es nicht. Die machen weiter so. Zum Beispiel bei uns in der Küche. You know? Ja, wir haben das auch jetzt eben als Thema beim Mittagessen. Ne? Nach dem Essen, ob man seine Teller und Tassen und alles mal wegräumt. Für mich ist immer so, nach dem Essen, schön dieses Gefühl, dass man gegessen hat, zu genießen. Ein bisschen warten, relaxen. Ne? Besonders abends. Oh, der Tag ist vorbei. Und dann würde ich am besten nach meinem Plan, keinem Plan, vielleicht morgen früh alles wegräumen. Ne? Und für Nada muss es sofort mal weggeräumt werden. Und wenn das in die Küche gebracht wird und nur an den Arbeitsplatte hingestellt wird, das ist nicht zu Ende. Das ist nicht genug. Und für mich, bring es in die Küche. Für mich heißt, dahin und absetzen. Arbeit ist fertig. Und Nada kommt her, muss alles in die Spülmaschine einräumen. Ne? Und egal, wie oft sie mir das gesagt hat, wie sie das erwartet hat. Ne? Am Anfang war es eine Erwartung, dann müsste es irgendwann mal loswerden. Und trotzdem komme ich nicht dazu. Irgendwie, ich komme nur dahin, immer wieder hingestellt. Ne? Es war eine Gewohnheit. Und? Willst du ergänzen oder was sagen?
Ja, mittlerweile räume ich einfach weg und sage einfach nichts mehr. Aber es war am Anfang, hat mich das echt total genervt. Und ganz einfach, nimm deinen Kaffeetasse, anstatt ihn mir nicht stellen, machst du einmal Geld und machst so. So ganz einfach. Also habe ich nicht verstanden, warum er es nicht einfach direkt gemacht hat. Aber es gibt bestimmte Dinge, die man dann wirklich erlernen muss. Und ja, die Liebe des anderen. Aber ich glaube, damit das harmonisch ist, dann macht man es einfach. Ja, mittlerweile räume ich es einfach für ihn weg. Oder ich habe noch ein Beispiel, das war vor ein paar Abenden, wo ich gesagt habe, komm, ich lege heute Abend die Kinder hin. Und dann habe ich gedacht, ich tue ihnen gefallen, weil wir haben so eine Regelung, dass er meistens irgendwie die Kinder die Zähne putzt, während ich dann den Tisch abräume, weil ich dann das abräume und wegpacke, sodass er dann den Kindern die Zähne putzt. Und dann habe ich gesagt, komm, hier, ich kann ja heute tauschen, ich mache die Kinder und dann machst du den Tisch. Und als dann fast fertig war, auch schon irgendwie alle Nerven am Ende, weil irgendwie die vier Kinder im Bett sind, ist echt eine Tortur. Manchmal kam ich dann nach unten und denke mir so, ich habe den Tisch nicht abgeräumt, was kann ich machen, soll ich mal sagen, oder nicht? Und ich dachte, du räumst den Tisch, aber ich habe noch nichts gegessen. Ich dachte, okay, dann ist er dann jetzt noch. Und dann saßen wir, haben uns unterhalten und ich schmierte immer so der Wurst und den Käse auf den Tisch und dachte, okay, jetzt gleich wird er wohl aufstehen. Und dann, wir haben uns aber so tief ins Gespräch, und dann habe ich es auch vergessen. Und dann irgendwann ist er auf der Couch eingeschlafen.
Gut geplant. Nein. Nee. Das ist witzig.
Dann auch wenn man die Erwartungen kommuniziert hat und beide auch eingestimmt haben, manchmal werden sie nicht getroffen und da einfach trotzdem die Gnade zu haben, darüber hinwegzugucken, ist auch eine Stärke und
ja. Ja. Natürlich, das ist keine Rechtfertigung für mein Verhalten. Das ist, you know, man muss einfach lernen zu dienen und das irgendwie entgegenzukommen, die Sachen mal wegzuräumen. Das ist natürlich immer noch ein Ziel. Das würde ich sagen. Und sie sagt, ach, er macht's nicht, ich mach's. Das ist keine Verregelung. Aber man hat seine Verantwortung, wo man mit den Jahren auch wächst und weiß. Ich möchte trotz, wenn, you know, ich habe auch was für Nade, gegen Nade in dem Sinne, wo ich denn einfach Sachen für sie übernehme. Zum Beispiel. Na? Frisch geduscht, sie geht gerne und schmeißt den nassen Handtuch auf dem Bett. Nassen Handtuch auf dem schön getrockneten, also wie sagt man, Bett. Ich denke, jetzt wird unser Bett lagen nass. Ne? Kann ich mir nie vorstellen, warum das man macht. Aber bei Nada, das kann sie auch nicht vorstellen. Das passiert einfach. Und es ist auch so eine Sache, dass das irgendwie, wir sind in manchen Dingen einfach langsam zu lernen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen, oder vielleicht für uns selbst nicht wichtig, aber für die anderen ist das wichtig. Und wo ich manchmal, jetzt, ich sag einfach nicht. Ich nehme einfach den Handtuch und schmeiße ihn in das Badezimmer, ne? Und so, es gibt beide. Jetzt trägt man das. Am Anfang war das irgendwie, wir müssen drüber sprechen. Nochmal. Wir treffen uns für nach 6. Na? Dann wird was geklärt. So ganz mies, ganz doofe Sachen und stundenlang reden, ne? Und heute man denkt, ah, das ist, ich mach's, ne? Oder so, es gibt diese Kleinigkeiten, ne? Und, nur die neu Verheirateten.
Genau, also eigentlich sollte es kein großer Streit sein, aber wenn man sich bewusst macht, dass eigentlich die Ursache vielleicht so ganz anders ist, irgendwie, dass ich einen stressigen Tag hatte und total echt fertig bin, total müde und den ganzen Tag schon auf den Beinen war, den Kindern hinterhergeräumt habe und dann jetzt noch die Spülmaschine ausräumen muss, darf er eigentlich wissen, dass ich mich normalerweise jetzt nicht darüber aufregen würde, dass die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist und dass da jetzt kein Streiten mehr steht, sondern eigentlich ist diese Ursache darin, dass ich einen anstrengenden Tag hatte oder auch Beispiele für ihn, also dass man sich da immer vor Augen hält, eigentlich, das ist jetzt die Person, mit der ich verheiratet bin, ich traue der zu, dass sie jetzt sich nicht über solche Lappalien eigentlich ausgeht und dass man sich auch immer bewusst macht und das finde ich, hilft mir immer sehr, dass ich mir sage und auch weiß, der Chris ist nicht mein Feind. Ja? Der tut mir nichts Böses oder der nutzt mich nicht aus. Ich bin keine Putzfrau. Augen Hausfrau und dies und das in seinen Augen, sondern ich bin seine geliebte Ehefrau. Ja, ich weiß, er liebt mich und er will das Beste für mich. Dass man sich das immer wieder vor Augen hält, weil manchmal fühlt man sich anders und manchmal liest man auch was anderes aus dem Verhalten des anderen raus. Ist auch der Teufel, der das natürlich kaputt machen will, die ganze Beziehung. Seine Ehe ist einfach was Kostbares, was Heiliges, was Gott erschaffen hat. So etwas Großartiges will der Teufel zerstören. Das sieht man ja auch leider heutzutage so oft. Also, dass man weiß, wir sind ein Team, wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern wir arbeiten zusammen und auch füreinander. Und auch wenn ich ihn in dem Streit als unfair erachte oder irgendwie denke, boah, das ist ja manchmal dann auch total verblendet, ne, von einem eigenen Stolz und von einer eigenen Emotion. Und deswegen sage ich mir dann immer, hey, er ist mein Mann, er ist Partner, er ist mein Team, ne, und er ist nicht gegen mich. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Last one, ganz schnell. Sind hier, wir haben Sprache, Kultur, Familie, Geld, Kommunikation, eigener Stolz, Begierden des Fleisches, je nachdem, was deine Begierden sind. Es gibt diese unangesprochenen Erwartungen, sehr wichtige, kann man aufschreiben und überlegen, dran denken. Und manchmal mit Erwartungen ist dieses, was ist deine Rolle und was ist meine? Und wenn wir verschiedene Rollen haben, wozu wurde auch, glaube ich, eine Frage gestellt, was ist eigentlich der Rolle von der Mann und der Frau? Klar, es gibt die biblische und in der Familie, aber ihr seid auch einzigartig. Also von daher, es gibt wahrscheinlich auch in deine Ehe, in deine Beziehung, du hast deine Gaben, deine Stärken und vielleicht seid ihr auch zusammen, auch in manchen Fällen, deswegen, keine Ahnung, ne? Und wenn diese Rollen nicht erfüllt sind, bringt das auch vielleicht mal Zweifel. Und so, das ist wieder so eine Sache, die angesprochen werden müsste. So, dass man darüber spricht und kommuniziert, dass man nochmal zusammen Vision gewinnt. Und wir müssen gemeinsam eine Vision ziehen. Und wenn deine Vision in die Richtung ist und ihre Vision in die Richtung ist und ihr redet nicht drüber, ein paar Monate später seid ihr so fern irgendwie in dem Alltag, im Leben und besonders, wenn ihr uns sehr, sehr wenig seht, ist es auch oft der Fall, weil es so viel heutzutage, man arbeitet und man ist kaum zusammen. Es ist dennoch wichtiger, über Vision in der Familie, in dieser Beziehung zu sprechen, dass man gemeinsam irgendwie zusammenzieht und unterwegs ist, dass man ergänzen kann, dass man unterstützen kann. Oh ja, Schatz, ich will dir unterstützen, ich will dir irgendwie Raum schaffen, dass du dein Studium mal schaffen kannst, dass du hier das lesen kannst oder wie auch immer. Dass ihr gemeinsam eine Vision habt. Das ist nicht nur, oh, sie muss das mal schaffen, sondern ihr macht das zusammen. Ne? Und so jetzt kommen wir zu Lösungen. Wie reagiert man? Okay? So, jetzt ist das ist so ein sehr wichtiger Moment, weil es gibt jede Menge Situationen. Ne? Wir haben von uns erzählt. Wie kommst du denn da durch? Und wir finden hier so ein 4-Schritt-Lösung als das Beste und das Wichtigste. Und das ist nicht nur, ehrlich gesagt, eine biblische Sache. Eigentlich für die Welt ist es die Versuchen, das Gleiche auch von uns mal zu klauen, weil heutzutage meditiert man auch öfter, man nimmt seine Ruhe und wenn wir meditieren, wenn wir nach Ruhe suchen, wir reden mit unserem Schöpfer und sie mit, keine Ahnung, mit sich selbst oder mit Dämonen, was weiß ich, oder mit der Schöpfer, wir es nicht wissen. Und so für uns, diese Schritte sind sehr wichtig. Und zwar, das erste ist Gebet. Dass man, wenn du in einen Streit kommst, einen Konflikt hast, dass du erst einen Moment Zeit nimmst zum Beten. Es kann auch eine ganz, es kann auch schnell gehen, aber die Zeit hilft, was Besonderes zu schaffen. Ne? Und es kann auch manchmal sein, dass du irgendwie so angegriffen fühlst oder so emotional bist, dass das Beten nicht klappt. Dass man keine Lust auf Beten hat. Weißt du, was ich meine? Vielleicht kennt ihr das.
Man ist dann so in Rage, dass man irgendwie gar keinen Zugang hat zu Gott. Irgendwie. Und ich finde, das ist einerseits ein Indiz dafür.
Signal.
Ein Indiz dafür, dass dein Herz entweder verhärtet ist, ja, und da merkt man schon, okay, da ist man nicht richtig, da ist man eigentlich an einem falschen Punkt. Oder vielleicht bist du sogar schuld an diesem Konflikt. Also, und dass man da weiß, dass man da auf jeden Fall erstmal Buße tun sollte, vor Gott geht. Und ein Gebet oder sich Gott nahen ist einfach eins der besten Dinge, die man tun kann, um sich selbst nochmal klar zu werden der ganzen Sache und auch das Herz weich machen lassen vom Herrn. Und dann meistens entweder löst sich der Streit dann von alleine oder man kann auf eine liebevolle und verständliche Art und Weise den Konflikt aus der Welt schaffen. Man sieht eigentlich, okay.
Aber wir kommen dazu. Okay, so erster Schritt, beten. Das ist schon eine gute Art und Weise zu prüfen. Dein Herz prüfen. Wo stehst du jetzt eben? Ne? Zweiter Schritt ist, dass du gewinnst eine neue Einstellung. Eine neue Herz sozusagen. Dritte ist, dass jetzt bist du bereit, den nächsten Schritt, du hast eine gewisse Selbstbeherrschung. Du hast, I would say, self-control. You know? And for some people, you know, it's really important. Nein, nur Spaß. Sehr wichtig. Ne? Und dann kann man das zur vierten Schritt. Genau. Oder nur der Zunge. Und dann kommt man zu Kommunikation. Weil wir denken, Streit, wir müssen kommunizieren. Jetzt. Manche wollen jetzt, direkt. Und die anderen sagen, machen wir gleich. Eine Stunde. Oder machen wir später, morgen. Oder ich habe keine Lust drauf, ich will nicht reden. Ne? Und dann, manche reden gerne. Man irgendwie, man fühlt sich irgendwie besser. Man hat es irgendwie losgeworfen. Geworfen? Losgelassen. Losgeworden, yes. So, okay, diese vier Schritte. Ne? So beten, dann hat man irgendwie schon eine gewisse, how do you say, impression, wie dein Herz ist. Jetzt der zweite. So, das ist wirklich so. Wenn du das erste Schritt geschafft hast, kann Gott an dir arbeiten. Und jetzt, du warst mal stolz, du warst mal angegriffen, du warst mal emotional irgendwie Victim vielleicht, obwohl du nichts getan hast. Du bist eigentlich sündlos, ne? Der andere ist schuldig. Aber jetzt hast du eine ganz andere Einstellung geschafft vor Gott. Du bist bereit, den anderen ein Opfer zu sein, zu vergeben. Weil so ist das, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Er prüft uns. Ne? Er erinnert uns an was er eigentlich von uns verlangt und erwartet. Und wo er uns auch fähig macht, der wird uns auch Kraft geben dazu. So, du siehst, wie wichtig diese Schritte sind, den Demut nochmal zu schaffen. Und dann hast du eine gewisse Kontrolle. Es kann sein, dass da eine Gewohnheit ist, was du nicht wusstest, oder eine Reaktion, was du geerbt hast, was du nicht weißt. Zu werfen, keine Ahnung. Das ist oft ein Fall. Einfach sagen, you know, ein Schuh oder ein Kissen oder mal gewalttätig zu sein. Auf einmal, du bist Christ, aber warte mal. Sei nicht überrascht. Christen schlagen sich. Ja. Wiedergeboren auch. Und sie nur erst das erleben in dieser Situation. So jetzt du siehst, wie wichtig diese Schritte sind. Weil du möchtest das eigentlich nicht. Schuh werfen, schlagen, keine Ahnung. Oder? Türen knallen, genau. oder in eine Wand schlagen, tut man nicht in Deutschland. Puh. In Amerika, Hand geht durch, kein Problem. In, hier, Krankenhaus, you know. Wenn du diese Schritte getan hast, du kannst alle Konflikte überwinden. Das ist wirklich so. Egal, was es ist. Weil Gott befähigt dich. Der schenkt dir irgendwie die Kraft. Und jetzt kann man kommunizieren. Jetzt ist man überhaupt bereit, über irgendwas zu sprechen. Und natürlich warnen wir, lassen sagen wir, dass man will schon was kommunizieren und auseinandersetzen und so. Aber wenn du das nicht vorher gemacht hast, es kann sein, dass der Gespräch wirklich nur im Kreis dreht oder mal keine Lösung schafft. Ja, man fühlt sich dann noch missverstanden oder missverstanden oder angegriffen. You know. So, wir empfehlen, diese Schritte zu gehen. You know? Und das ist natürlich Empfehlungen für Christen. Wobei wir sehen in der Welt, die nutzen eigentlich die gleichen Methoden. Das heißt, es funktioniert in sich für Menschen. Ja? Dass man erst runterkommt, Stille hat, drüber nachdenkt und nicht aus dahin geht mit, you know, mit seiner Waffen. Bereit, komm, wir, it's like, I'm locked and loaded, let's go, you know? Nein, nicht so. Ja, man geht mit einer ganz anderen Einstellung in den Gespräch rein. Und ehrlich gesagt, da kann man alle Streitigkeiten, Konflikte, man kommt irgendwie durch. Und dann war der Konflikt wahrscheinlich ein Segen. Jetzt hat man gewachsen. Mit Verständnis, irgendwie der Beziehung wird stärker. Die Liebe füreinander, den, you know, und all diese Dinge. Und das ist, was man, glaube ich, unterschätzt. Weil man sieht, der Konflikt aus Last und aus Signal der Uneinheit und denkt sofort, dass Gott nicht dran ist. Aber Gott kann das auch in deinem Leben benutzen. So, ne? Vielleicht will Gott mit dir was auseinandersetzen. Selber, ne? So.
Ja, deswegen auch, glaube ich, habe ich eben auch schon mal gesagt, wenn man reicht, auch dann nicht als Christ. Und mir fällt gerade auch noch ein, momentan machen wir eine Art Seelsorge auch mit einem Paar, die echt wirklich zu kämpfen haben mit ihrer Ehe. Und aber auch da, also auch in den kleinen Alltagsstreitereien oder zu größeren Streitereien, aber auch bis hin hin zu, wo die Ehe fast am Verbrechen ist, ist das eigentlich die Lösung, dass sich jeder beteiligte Mann, Frau, wirklich erstmal in erster Linie Gott naht und dass man an der Beziehung zu Jesus arbeitet, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass man wieder einen alten gemeinsamen Nenner findet, dass man sich wiederfindet und dass man ja nochmal seine eigenen persönlichen Sünden ablegt und wo man geheiligt wird durch Jesus und dann in dieser Heiligung auch wieder zueinander finden kann. Und das gilt auch für die Alltagsstreitereien.
Okay, so Jesus fördert uns, fordert uns, irgendwie so eine Art Demut und so sanftmütig zu sein. Jesus, der König aller Könige, der Gott, der Schöpfer aller Dinge, der Alpha und Omega, wie war sein Verhalten? Wie ist er mit in seinen Schwierigkeiten, wo er angegriffen wurde, wie ist er da durchgekommen, wie ist er mit Menschen klargekommen und was für Tipps und Erwartungen hatte er an seinen Jüngern? Und ihr könnt natürlich in der Bergpredigt jede Menge rausholen, ne? So. Und es soll unser Ziel eigentlich auch werden. So ein Demut vor Gott zu haben, so ein Demut vor anderen zu haben, mit Menschen, so ein sanftmütigen Kindness, so eine gutherzige Einstellung. Man sucht das Beste für den Nächsten, so eine Nächstenliebe, nicht nur an sich denken. Wir denken, das Leben dreht sich um uns, aber wir lernen in Christus an den Nächsten zu denken. Und natürlich gehört das dazu. Das war nur so ein Gewinner jetzt Kontrolle in deinem Konflikt. Du brauchst das. Und das gibt dir Gott. Ich bin 100% sicher, wenn du das tust, es funktioniert jedes Mal. Aber nächster Schritt ist, sei ein Missionar. Vergibt einander. Dien den anderen. Wasche die Füße. Opfer dich. Ne? Und das ist, wo ist sehr, dann wird es praktisch. Und das ist, wenn die Gemeinde wirklich das akzeptiert und die Ohren offen hält und sagt, ja, ich mach's, wenn die Gemeinde das tut, dann sieht das wunderbar aus. Genauso hat Jesus gesagt, so wird die Welt euch erkennen, so wie ihr einander liebt. Und manchmal denke ich, oh nein, Menschen kommen nach Deutschland und denken, und das ist ein christliches Land. Und wir sagen, nein, 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 das ist ein säkularen Welt hier, Land. Es gibt aber Christen hier. Und nicht jeder, der sich Christ nennt, ist wirklich ein Christ. Und wir müssen sie das erzählen, weil sie das falsch verstehen. Ne? Und so wir merken, wie wichtig es ist, wirklich so ein Missionar zu sein. Ne? Und auch zu Hause. Und zu der eine Frage jetzt mit Praktik, so die praktische Aussehen sozusagen von einer Ehe, ist für uns sehr zusammengefasst. Tschüss, ihr Lieben. In Epheser 5, 33. Das ist das für uns. Epheser 5 ist die Antwort. Vielleicht habt ihr das schon mehrmals in diese Wochen gehört, wurde wahrscheinlich immer wieder erwähnt oder zitiert. Aber Epheser 5, 33 für uns, so ein ganz wunderbarer Bibelvers und ist so eine Art Pfade, der alles zusammenbindet und zusammenzieht. Ne? Kannst du mal kurz vorlesen?
Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sie selbst.
So, das ist für uns das wichtigste Vers überhaupt. Love and respect, so wie es heißt, Liebe und Ehrfurcht. Und das ist das letzte Punkt für uns. Und ja, genau, ich meine, vielleicht kannst du mal kurz das mit dem Kreis erwähnen und dann kommen wir jetzt langsam zu Ende.
Wenn man das so hört, auch so dieses typische Pause, wenn man Ehrfurcht erweisen, das hat erstmal so einen ganz negativen, ja, ganz oft so in der Welt ist das eigentlich hat das einen negativen Nachklang oder auch so das Wort, vielleicht vergessen, das Wort vermischen.
Hingabe, also Ehrfurcht.
Genau, Unterordnung hat ja auch so dieses Unterordnung, dieses harte, schlimme Wort, das ja, wird ja heute in der Gesellschaft nicht mehr gängig gehen. Aber wir durften wirklich lernen, was für ein wunderschönes Konzept das eigentlich ist. Und gerade so dieses, der Mann liebe seine Frau, die Frau habe Ehrfurcht vor ihrem Mann, das ist eigentlich eine ganz, ganz praktische Sache, die natürlich als allererstes im Herzen stattfinden muss und dann praktisch ausgetragen werden darf. Und es gibt so ein, also wir sind ein Fan von diesem Buch, das heißt auch Love and Respect. Das ist von einem Mann, der heißt John Eldridge. Und das hat uns wirklich ganz viel beigebracht, weil wir konnten es natürlich auch nicht von unseren Eltern lernen.
Abgucken,
weil
ja.
Chris' Mutter halt auch eine sehr demütige Frau ist und vielleicht wären Sachen anders gelaufen, hätte ich seine Mutter gehabt. Aber es ist halt, wo wir beide uns das Ziel gesetzt haben, diesen Vorbild wollen wir nachahmen. Und gerade diese Bibelstelle, die das so klar und deutlich kommuniziert. In diesem Buch wird darüber gesprochen, wie Mann und Frau unterschiedlich sind und wie Gott sie auch unterschiedlich geschaffen hat. Und wem auch Verlangen gegeben hat, wie sie sich geliebt oder anerkannt fühlen oder diese Leere in denen ist, die durch das Verhalten des Ehepartners irgendwo auch erfüllt wird. Also gerade in Kommunikation und im Alltagsleben. Und das eine ist, dass Liebe und das andere ist Respekt. Und die Frau weiß man ja, da muss man nicht wirklich viel drüber reden, dass sie sich immer sehr so nach dieser Frau und Romantik, obwohl jetzt nicht Frau, wie alle Frauen irgendwie heißt das Romantik sind, aber so diese gewisse Liebe brauchen sie. Dass der Mann denen zeigt, dass er sie anerkennt, wertschätzt, dass er sie liebt, dass sie umworben wird. Und ich glaube, dass das schon grundsätzlich in jede Frau reingelegt ist, obwohl nicht jede Frau das nach außen trägt. Und beim Mann ist das so, dass er kann diese Liebe, diese Zartheit vielleicht empfangen, spürt sich aber nicht wirklich dadurch wertgeschätzt und geliebt. Und, sondern sein, wie er Liebe empfindet, ist, indem man ihm diesen Respekt gegenüber zeigt und trägt. Und also ich bin überzeugt davon, dass kein Mann sich wirklich als Mann und auch anerkannt und geliebt fühlt, wenn er weiß, seine Frau, die hält nicht wirklich viel von ihm oder die macht Witze über ihn. Oder ich glaube, dass es ganz, ganz tief in einem Mann drinsteckt, dass er sich erfüllt fühlt von seiner Frau, wenn sie ihm Respekt gegenüber bringt.
Ja, ganz kurz, nicht zu vergessen, das ist nicht unsere Meinung oder so, etwas, was wir so entdeckt haben, steht geschrieben. Und das ist eigentlich von Anfang an bis zu Ende, du siehst natürlich Epheser 5 in sich, sehr augenöffnet, or something like the eye-opening, aber dieser Vers ist das irgendwie so ein Schlüssel und es zeigt nochmal, eigentlich wie wir, so wie der Schöpfer meint, geschaffen sind. Was erwarten wir? Ich habe nie so hinterfragt, ob Gnade mich liebt. Es sei dann, dass sie angefangen hat, mich zu verkleinern oder mich klein zu machen. Ja, dann there's the, und das ist andersrum für die Frau. Ne? Sie will unbedingt immer wieder erinnert werden, dass sie geliebt ist. So der Kreis. Ne?
Ich glaube, in gewisser Form der eine mehr als der andere. Und dieser Kreis, dieser Kreislauf, der in diesem Buch beschrieben wird, ist, dass der anfängt bei einer Person und wenn die Frau jetzt zum Beispiel dem Mann diesen tiefen Respekt sich überbringt, fühlt er sich großartig und reagiert automatisch mit Liebe zu ihr. Und sie fühlt sich dann geliebt und ihre automatische Reaktion darauf ist, dass er großartig in ihren Augen aussieht und sie ihm dann diesen Respekt gibt. Und so läuft dieser Kreis einfach wunderbar und alles ist harmonisch. Aber natürlich leben wir in einer gefallenen Welt und wir haben Sünde und wir sind nicht immer perfekt und deswegen wird dieser Kreis auch ganz oft unterbrochen durch verschiedene Ursachen. Und so kann dann natürlich auch andersrum laufen, dass wenn der Mann sich nicht respektiert fühlt, dann reagiert er eben in Ärger oder in Zorn oder kann sie vielleicht dann in dem Moment auch nicht wirklich lieben und sie ist dann verletzt und kann ihn dann nicht respektieren und so rum weiter geht dann, bis man sich dann dieser Tatsache bewusst wird und der eine dann, und das haben wir wirklich erleben dürfen, wie dann der eine sich einfach von uns entschieden hat, so, warte, ich höre jetzt auf, ich beende diesen Kreis, dass der falsch rumläuft und ich drehe den jetzt nochmal an in die richtige Richtung. Und es ging dann automatisch, der andere wusste vielleicht noch nicht mal was davon, aber wo es dann auf einmal wieder, ja, wieder lieb und beide echt ja, erfüllt waren mit den Erwartungen, die man auch voneinander hat. Und, genau, und
it's called the crazy cycle.
Dazu, weil ich auch noch, weil mir das wichtig ist, noch zu betonen, diese Rolle der Frau, das wurde ja auch nochmal angesprochen, diese Unterordnung, das empfinde ich persönlich als was ganz Befreiendes und was echt Tolles. Ich bin dankbar, dass ich mich meinem Mann unterordnen darf, das unabhängig von der Art und Weise, was er für ein Leiter ist, ob er jetzt wirklich, ob er ein guter Leiter in meinen Augen ist oder nicht. Das ist unabhängig davon, weil in erster Linie habe ich ja diese Verantwortung vor Gott, mich als Gott unterordnen zu dürfen und ja, was Gott, glaube ich, total schätzt und auch belohnt und ja, was aber ganz oft nicht natürlich kommt. Und man denkt sich vielleicht, die Frauen, die sich halt unterordnen, die sagen nicht oder geben auch keine Widerworte oder haben keine eigene Meinung oder werden klein gemacht, aber das ist in gar keinem Fall so, weil es benötigt viel mehr Stärke, nichts zu sagen. Ja, wenn es eine Situation ist, wo man eigentlich mal eingreifen will, so richtig, oder wenn der Mann, du weißt, ihr fahrt irgendwo hin und er fährt total den Umweg, um dann jetzt nicht zu nörgeln und zu sagen, oh Mann, du bist ja hierher gefahren, warum hast du nicht die kurze Strecke genommen? Du weißt doch, dass da eine Ampel sind und dies und das. Und dass man den Mann da auf die Art und Weise irgendwie ja, kritisiert, dass man da einfach stille ist. Und das benötigt viel mehr Stärke, als ja, das zu sagen, was man denkt. Und immer wieder irgendwie für sich kämpft und für das eigene Recht kämpft, weil man weiß, eigentlich als Frau, Gott ist derjenige, der für mein Recht kämpft. Und das durfte ich schon echt ganz, ganz oft erleben und empfinde das als was total Befreiendes. Und wenn ich ihm vertraue, dass er genauso seinen Part macht, dass er aus der Verantwortung zu Jesus mich liebt, wie Jesus seine Gemeinde liebt, dann läuft das auch. Genauso wie dieser Liebe- und Respektkreislauf, läuft dieser Kreislauf auch einfach wunderbar. Und auch, vielleicht fällt es auch nicht jeder Frau leicht, wird ja auch beschrieben in, wie war das jetzt? In
1. Petrus.
Auch in 1. Petrus 3, genau. Diese Frau, die beschrieben wird mit einem stillen und sanften Geist. Und wird mir oft gesagt, irgendwie danach gesagt, dass ich ja, dass mir das natürlich irgendwie zugefallen ist und das mag sein, aber ganz oft hinter geschlossenen Türen bin ich nicht diese Frau, die halt diese zarte Stimme hat und mir den sanften, gemütigen Geist oder wie auch immer dann, ja, werde ich auch mal zu lösen manchmal. Und deswegen fällt es auch, kann ich nachvollziehen, vielleicht für die Frauen, die sagen, oh, ich habe mich aber nicht so geschaffen, ich bin laut und ich bin pös und ich sage, was ich denke und so, denen das vielleicht nicht so natürlich zufällt, die möchte ich aber ermutigen, weil ich denke, wenn es in der Bibel geschrieben, so geschrieben steht, dann ist es auch möglich, diese Frau zu sein oder sich zurückzunehmen oder sich einfach zu demütigen. Es ist ganz oft einfach auch eine Entscheidung, ja, gegen den Gefühl oder das, wie man was natürlich aus einem so raussprudelt, dagegen anzugehen und sich, sich zu entscheiden, still zu sein in dem Moment oder sanftmütig zu sprechen, wenn es eine gute Frucht dann auch produziert, einfach aus der Verantwortung, aus der Liebe zum Herrn.
Ja, so ganz, ganz, you know, kurz gesagt, so wie das hier laut Paulus, habt ihr, ich denke, ihr habt es auch mehrmals gehört, der Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst. Wie sieht das denn aus? Wie liebst du dich selbst? Wie kümmerst du dich um dich selbst? Was du vielleicht mal ausgibst oder was du für Essen holst und wie viel da, ne? Und für Freizeiten, dies, das und jenes. Aber auch davor sagt er, sei opfernd und dient deine Frau, so wie Christus, die Gemeinde. Jetzt hast du so ein Vorbild, ne? Wir haben so einen hohen Maßstab, das ist unser Ziel. Und wenn wir das tun, wir Männer, ich denke, ich habe keine Frau kennengelernt, denen so einen Mann hatte, das nicht wollte. Sie mit so solche Männer, die so wie Christus sind, ist jede Frau zufrieden und super geschätzt und dankbar. Und das ist deswegen nochmal der Verantwortung. Na, man redet oft über die Frau und Unterordnung und dies und das und jenes, aber ich glaube, wir müssen öfter über unsere Verantwortung als Mann, ne? Ein Diener zu sein und wie Christus zu sein. Und das ist für uns, ehrlich gesagt, wenn ich nur das sage, sei wie Christus, jetzt hast du genug zu tun. Du kannst über Jesus lernen. Folge ihm nach, sei ein Folge Jesus, folge sein Beispiel im Leben mit Menschen, seine Art und Weise. Jetzt hast du ein tolles Beispiel. Und das ist, genau, das ist auch praktisch. Das wird praktisch. Das ist nicht nur theoretisch. Der ist immer noch von Menschen, die ihm nicht folgen und an ihm glauben, geschätzt. Als Prophet, als einfachen, gutherzigen Mann gewesen. Das war, der hat gelebt, hat viel getan und Menschen verstehen nicht, warum er so gut war, so sanftmütig. Und wir verstehen es. Und das ist, wo es wirklich praktisch wird. Und auch aus Christus sein Leben hingegeben hat, um seine Frau zu beschützen, müssen wir auch so leiten. Wir müssen auch aufpassen, dass unsere Frau nicht betrügt wird von dieser Welt, verloren geht, nicht geschätzt wird oder, you know, how do you say, be deceived by the lust or the lies of the world. So nicht. Genau, was bei Eva passiert ist. Adam hätte besser aufpassen müssen. Hat er auch machen können. Hat er aber nicht gemacht. Deswegen hat Gott auch gesagt, Adam, du bist verantwortlich. Und das sind, ehrlich gesagt, alles, was wir heute geplant haben. Und er hat gesagt, bis 4, wir wollten aufteilen in kleine Gruppen, wenn ihr das noch möchtet. So, die Frauen, Männer, hätten wir eine Viertelstunde noch, wenn ihr das wollt. Natürlich, wenn wir das so tun, so wie es geschrieben steht und nach unserer Empfehlung und unserer Erfahrung, haben wir jedes Mal erlebt. Nicht nur haben wir Frieden mit Gott und immer noch Gemeinschaft mit ihm. Wir fühlen uns einfach, es gibt Kontakt, ich kann beten, er hört und so. Aber wir werden mit seiner Friede erfüllt. Das ist ein Unterschied. Frieden mit Gott und der Friede Gottes, der in uns denn lebt. Und darum, das war auch das Thema. Ne? Wenn es kracht, Jesus, unser Friede. So, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott bleiben, er legt seine Friede in uns hinein. Einen Frieden, der alle Verstand übersteigt. Das ist wirklich übernatürlich. Ne? In manchen Momenten kannst du es gar nicht vorstellen. Von daher, das ist unser Zeugnis. Und wir sind hier durch Gottes Gnade und würden das nicht anders haben möchten. Wir sind super dankbar für für alles, was Gott in und durch uns getan hat. Ne? Und auch für die Konflikte, die wir erleben müssten und die auf uns noch zukommen werden. So, möchtet ihr das? Seid ihr fix und fertig von den ganz langen, you know, Lectures? Oder wollt ihr doch eine kleine Gruppe nochmal und ein paar Sachen besprechen? Gibt es Leute, wer Interesse hat? Hey, wir können das so machen. Wer Interesse hat, kann auch bleiben. Ne? Vielleicht macht ihr hier so einen Kreis. Wer von euch Männer noch Interesse hat, wir können uns da hinten hinsetzen. Und dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Und dann sind wir hier fertig. Ne? Soll ich mal beten oder machst du mal beten zum Abschluss? Und wenn ihr nach Hause geht, Gott mit euch, er wird euch mal den Weg zeigen.